Liebe Gemeinde, schon wieder ein Jubiläumsjahr. Nachdem das Reformationsjahr 2017 scheinbar kein Ende nahm, denn eine Reformationsveranstaltung folgte auf die nächste in durchaus unterschiedlicher Qualität und man zwischenzeitlich doch denken konnte, naja, irgendwann ist auch 2018. Und schon fällt uns auf, schon wieder ein Jubiläumsjahr und zwar ganz anderer Art und Weise, mit einem ganz anderen Hintergrund. 2018 mindestens ein dreifaches Jubiläumsjahr. 200 Jahre Marx, 100 Jahre Oktoberrevolution und 50 Jahre 68er Revolte, der große Umschwung, die große Kulturrevolution in unserem Land. Drei Jubiläum 2018, weniger erfreulich, viel zum Nachdenken. Und zugleich leben wir in einer Gegenwart, wo das, was diese Jubiläen bedingt, als ultimativ gut und rechtschaffend dargestellt wird, ohne dunkle Geschichte, dem Guten zustrebend und das bisweilen sogar bis tief in christliche Kreise hinein. Bis heute wird uns beigebracht, dass es einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen linken und rechten Ideologen und ihrer ganzen Gedankenwelt, dass sozusagen die Linken und die Rechten für grundsätzlich unterschiedliche Ideen und Werte stehen würden. Doch tatsächlich sind sie Zwillingsbrüder. Tatsächlich sind die Zwillingsbrüder und sie haben vor allem zwei große Dinge gemeinsam neben dem Ursprung. Erstens, beide streben nach einem starken Staat, der eine nach ihrer Ansicht gesunde Gesellschaft erzwingt, von oben nach unten mit Reglements, mit Gesetzen, mit Social Pressure, also mit sozialem Druck, die Menschen zurechtbringt, einen neuen Menschen schafft. Das ist die Aufgabe eines starken Staates und den befürworten sowohl rechte wie auch linke Ideologen in gleicher Art und Weise, wenn auch sozusagen der Anstrich des Ganzen unterschiedliche Farben dann bekommt. Und das andere, und damit werden wir uns heute beschäftigen, das ist die Vorstellung des bösen Reichen. Scheinbar in unterschiedlicher Verpackung, wenn wir uns einmal dafür Zeit nehmen würden, wozu wir hier in der Predigt nicht die Zeit haben, wenn wir uns einmal die Zeit nehmen würden und das wirklich nebeneinander legen, sehen sie sich zum Verwechseln ähnlich. Bei den Linken ist es der böse Kapitalist, der raffgierig die armen kleinen Leute ausnimmt. Bei dem Rechtsextremen ist es dann das Weltfinanzjudentum, was eigentlich genauso aussieht wie der böse Kapitalist. Die Ultrarechten stellen den bösen Kapitalisten dar als Ratte und die Linken stellen ihn dar als Heuschrecke. Also die Unterschiede sind marginal und Reichen-Bashing oder Wohlhabenden-Bashing, also das Draufprügeln mit Worten, das Verächtlichmachen von Menschen, die nicht an der Armutsgrenze leben, ist sozial hoch bewertet. Dafür kriegen sie in der Gesamtgesellschaft viel Zuspruch. Also schimpfen sie auf die da oben, vor allem die mit dem Geld, und zeigen sie den Leuten auf, dass die sowieso an allem schuld sind. Und sie werden höchstwahrscheinlich von vielen Seiten überraschend viel Zuspruch bekommen. Und wir könnten jetzt meinen, bei dem ersten Blick auf unseren Predigttext, dass Jakobus in diesem Abschnitt, den wir heute behandeln, genau in die gleiche Kerbe schlägt. Also noch einmal, der böse Heuschreckenkapitalist und das Weltfinanzjudentum. Und dann spricht Jakobus hier, wohl an nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Und wir sehen, dieser Text ist in besonderer Art und Weise herausfordernd. Aber wir wollen ihn jetzt zuerst einmal komplett lesen, Verse 1 bis 6 nach der Schlachtübersetzung, so wie Sie es auch auf dem Gottesdienstzettel finden. Also noch einmal, wohl nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, er schreit und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Herrscharen zu Ohren gekommen. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet. Er hat euch nicht widerstanden. Oh Herr Jesus, bitte, schenk uns wirklich das rechte Verständnis, dass wir dieses ernste und eindringliche Wort richtig einordnen können, dass wir es verstehen und dass wir auch bereit sind, da wo es in unser Leben hineinspricht, es anzunehmen, Herr. Bitte mach uns weise durch dein Wort. Amen. Ja, es klingt doch ganz kongruent, ganz passend. Der böse Reiche, der verfaulte Reichtum, Gott hat mitgekriegt, wie du die Arbeiter ausbeutest. Ist das hier der böse Kapitalist? Ist das der Böse mit Besitztum? Das Schützende an diesen beiden Ideologien und auch an allen anderen Ideologien ist, dass die Bösen tendenziell immer die anderen sind. Also selbst als Wohlhabender kann ich ein sehr Rechter oder ein sehr Linker sein und auf die bösen Reichen schimpfen. Ich sage, na, ich bin vielleicht wohlhabend, aber ich bin nicht reich. Reich sind die. Also ich habe vielleicht ein großes, teures Auto, ein großes, teures Haus. Ich gebe das ja auch zu. Aber es ist ja kein Vergleich zu dem da oder zu dem da. Also die Bösen und auch die Reichen in diesem Konzept sind definitiv immer die anderen, eher nicht ich. Im Höchstfall noch meine Eltern oder meine Verwandten oder meine Nachbarn, aber nicht ich. Deshalb wollen wir jetzt in einem ersten Schritt überhaupt erst einmal klären, wie ist Reichtum zu definieren? Reichtum ist nämlich nicht relativ zu definieren. Und dann, naja, also ich bin jetzt vielleicht nicht reich im Vergleich zu. Und da sind wir wieder bei der ideologischen Falle. Reichtum bedeutet letztlich, ich habe deutlich mehr, als ich brauche. Ganz einfach. Ich habe deutlich mehr, als ich tatsächlich brauche. Und wir müssen, wenn wir uns sowohl die Weltgeschichte nur in einem ganz schnellen Grobüberblick anschauen, wie auch die Gegenwart, müssen zugeben, wir, egal wie wir im Verhältnis zu unseren Nachbarn, Bekannten oder Geschwistern finanziell gestellt sind, sind reich. Ob wir gemeint sind, da kommen wir gleich zu. Das ist ein nächster Schritt. Wir sind per Definition reich, natürlich. Wir sind sogar reicher als die meisten Könige und Kaiser der Vergangenheit. Wenn wir kurz einmal darüber nachdenken, wir reden noch gar nicht von geistlichem Reichtum. Wir reden tatsächlich von materiellen und finanziellen Reichtum. Wenn wir schauen, welcher Adlige, Superreiche der Vergangenheit hatte zu jeder Zeit eine Krankenversorgung, hat es zu jeder Zeit warm und kuschelig. Besuchen Sie mal ein paar alte Burgen und Schlösser, dann haben Sie einen Eindruck davon, dass es da sicher nicht warm und kuschelig war. Welcher selbst wohlhabender Mensch der Vergangenheit konnte jeden Tag frische Kleidung anziehen und sie war frisch gewaschen, weil er die Möglichkeiten hat, dass jeden Tag seine Wäsche frisch gewaschen wird. Welcher selbst Superreiche der Vergangenheit hatte die Möglichkeit, an fast jeden Ort der Welt zu kommen in sehr überschaubarer Zeit? Wer hatte selbst als im Verhältnis zu seinen Zeitgenossen Armer die Möglichkeit, ganz schnell hunderte oder tausende Kilometer zu überbrücken? Stichwort Billigflieger, Spartickets und so weiter. Also ganz faktisch sind wir unglaublich materiell reich. Es ist ein Wohlstand, wie es ihn wahrscheinlich noch niemals in der Geschichte gab. Wir können noch lange aufzählen, was noch dazugehört. Aber ich sehe schon, wie es bei manchen von uns rattert. Und wir denken, wow, was gehört alles dazu? Was ist alles selbstverständlich? Jeden Tag steht mehrmals was zu essen auf dem Tisch. Noch dieses Beispiel. Verschiedene Dinge zu essen. Obst, Gemüse, Fleisch sogar, Brot, verschiedene Brotsorten und so weiter und so fort. Das ist einmalig in der Weltgeschichte, wirklich. Und selbst wenn wir ein, zwei Generationen zurückgucken, erinnern wir uns vielleicht auch selber noch, dass es normal war, dass am Samstag gebadet wurde, weil es sonst zu teuer wird und zu aufwendig. Und nicht jeden Tag die ganze Kleidung frisch angezogen wird, weil das Waschen ist zu aufwendig und zu teuer. Und dass ein dickes Schinkenbrot was wirklich Besonderes war. Nicht, oh, es gibt nur Schinkenbrot, keine Pizza. Also, wir sind im Verhältnis zu allen anderen Menschen, heute, in der Vergangenheit, wie auch immer, vielleicht sogar im Vergleich zu Menschen in der Zukunft, unglaublich wohlhabend. In diesem Sinne wirklich materiell reich. Selbst wenn wir uns arm fühlen manchmal und wir darauf sehen, das kann ich mir nicht leisten. Ich kann mir nicht mal das leisten. Doch wenn wir uns angucken, was ist eigentlich normal? Wir sind gesegnet. Wir sind schon beschenkt. Es ist Wohlstand, wenn all unsere Bedürfnisse, also die Realbedürfnisse, nicht die Wünsche, wenn die Realbedürfnisse gestillt werden. Das heißt, wir haben so viel zu essen, dass wir keinen Hunger leiden müssen. Wir haben etwas zum Anziehen, sodass wir nicht nackt sein müssen. Es gibt ein Dach über unserem Kopf und vielleicht eine Wärmequelle noch. Das ist schon Rundumversorgung. Das ist letztlich schon Wohlstand. Und diese Einführung dient nicht nur, dass wir klären, sind wir hier möglicherweise auch mit angesprochen, sondern auch, dass wir nochmal neu dankbar werden, auch für diese Äußerlichkeiten. Ja, das, was Gott uns geistlich schenkt, ist natürlich noch viel, viel größer und es hat Ewigkeitswert. Im Gegensatz zu all den Dingen, die wir um uns herum haben, die jetzt angenehm und schön sind und hilfreich. Aber wir sollten viel dankbarer noch dafür werden, weil es nicht selbstverständlich ist. Wir gewöhnen uns dran, aber es ist nicht selbstverständlich. Also, wenn Reiche hier angesprochen werden, könnten wir durchaus gemeint sein. Wir gehen dem jetzt weiter nach. Es ist nicht so, dass die Reichen ausschließlich die sind mit was auch immer, was wir uns vorstellen. Mit der Supervilla, mit dem Superauto, mit dem 100.000 Euro Jahresgehalt oder was auch immer. Sondern wir sind sicher mit im Boot, wenn erstmal allgemein von Reichen gesprochen wird. Und noch etwas sollten wir klären. Ist die Bibel antikapitalistisch, besitzfeindlich? Wir wissen, auch die Linken haben so etwas wie eine Urgeschichte, also eine fantasiereiche Urgeschichte, und sie haben einen Sündenfall in ihrer Ideologie. Sie sagen, es gab einen paradiesischen Zustand auf Erden, als Menschen keinen Besitz hatten. Und auch die Frauen hatten keine festen Partnerschaften. Also niemand konnte sagen, das ist meine Frau. Aber das war der Ursündenfall, den Linken nach zumindest, dass jemand gesagt hat, das ist meine Frau. Und nur ich bin mit dieser Frau zusammen. Und dann kam der Kapitalismus. Das ist die schnelle Version der linken Geschichte. Stößt die Bibel mit ins selbe Horn? Eindeutig nicht. Die Bibel unterstreicht eindeutig Privatbesitz. Eindeutig Privatbesitz. Das heißt nicht, und da kommen wir gleich auch noch zu, dass sie jede Art von Gewinnstreben gutheißt. Dazu kommen wir gleich. Aber sie unterstreicht eindeutig, Privatbesitz ist etwas, was Gott uns nicht nur gönnt, was er uns erlaubt, was er uns verantwortet. Ja, du sollst Besitz haben. Das ist gut. Ich darf einmal zitieren aus dem Buch Prediger, Kapitel 5, Vers 18. Auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihm gestattet, davon zu genießen und seinen Teil zu nehmen und sich zu freuen in seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. Also Gott gibt uns Eigentum, gibt uns Besitztümer und wir dürfen diese genießen. Wir sollen sie mit Dankbarkeit genießen. Wir sind nicht dazu aufgerufen, ein radikal asketisches Leben zu führen. Wir dürfen nichts genießen, wir dürfen nichts besitzen. Das ist kein biblischer Ruf, dass das so sein muss. In den 10 Geboten wird deutlich gemacht, Besitz ist von Gott persönlich geschützt. Wir sollen nicht nach den Besitztümern anderer Leute streben. Eigentum ist geschützt. Und wir kennen viele biblische Beispiele von Menschen, die von Gott reich beschenkt werden, auch materiell. Schauen wir uns an, allein einen Abraham. Ja, er kommt aus der Fremde in das gelobte Land und wird reich versorgt von Gott. Er ist sehr wohlhabend und auch seine Nachfahren sind wohlhabend. König David, großer Besitz anvertraut. Also, Besitz ist nicht negativ konnotiert in der Bibel, eindeutig nicht. Und trotzdem warnt uns Gottes Wort an verschiedenen Stellen davor, mit welcher Herzenshaltung wir mit Besitz, auch mit Geld umgehen sollen. Und da sind wir wieder bei Jakobus 5. Das ist nämlich das Thema, das er hier anschneidet. Er sagt, wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Gold und Silber ist verrostet, ihr Ross wird Zeugnis gegen euch ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Es geht um die Herzenshaltung. Es geht um die Herzenshaltung. Es geht nicht darum, dass sie einfach Besitz haben und dass das verwerflich ist. Das wäre ziemlich neu. Das wäre absolut neu. Es wäre ein Unikum, auch im biblischen Bericht. Nein, sondern die Herzenshaltung, die danach strebt, sich zu bereichern. Die Orientierung an den endlichen Dingen, an den weltlichen Dingen. Sie investieren sich und ihre Zeit und ihr Denken und ihre Ideen da rein. Finanzen oder zu vermehren, Dinge anzuhäufen, Schätze zu sammeln. Und uns erinnert dieser Rost bei Gold und Silber, der Mottenfraß an den Kleidern, erinnert uns an etwas, was unser Herr selber gesagt hat. Und wir werden das immer wieder finden, wenn wir den Jakobusbrief studieren. Wir finden über ein Dutzend thematische Überschneidungen zwischen Jakobus und der Bergpredigt. Teilweise wortwörtlich, wie an dieser Stelle. Denn so spricht der Herr in Matthäus 6, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo Diebe nachgraben und stehlen. Fast ein Zitat. Und dann sagt er im nächsten Vers, sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Er macht auch hier deutlich, worein investiere ich zentral? Wofür gebe ich mich hin? Gebe ich mich hin? Gebe ich meine Zeit hin? Gebe ich meine Kraft hin? Gebe ich all das, was Gott auch in mich hineingelegt hat, an Potenzial? Zuerst dafür, dass ich meine Schätze sammeln kann. Gut, keiner von uns wird wahrscheinlich eine Schatztruhe da haben, wo er Gold und Silber eintütet. Was machen wir heute anders? Wir investieren das direkt in Dinge oder, wenn es ein bisschen mehr Geld ist, in irgendwelche Immobilien, in Fortbewegungsmittel, die nicht nur fortbewegen, sondern etwas mehr bedeuten. Wir packen es vielleicht auf die Bank, obwohl sich das ja nicht mehr so lohnt. Also wir haben eher nicht die Schatztruhe, aber es ist hier ein Bild. Ja, ich kann das, was ich habe, da rein investieren, dass ich hier immer mehr bekomme. Wir könnten ja jetzt sagen, hey, wir haben doch sowieso schon viel mehr als genug. Wie viel von meiner Zeit, wie viel von meinem Geld, wie viel von meinen Möglichkeiten könnte ich in etwas Besseres investieren, etwas mit Ewigkeitswert? Wie weit kann ich sozusagen zurückgehen, wenigstens als Gedankenexperiment, und immer noch überreich versorgt sein, immer noch reich im wahrsten Sinn des Wortes sein? Die Jakobus hier anspricht, das sind Menschen innerhalb der Gemeinde. Jakobus spricht zu Christen und Menschen innerhalb der Gemeinden. Also echte Christen und Scheinchristen. Die viel Geld haben, aber vor allem die nach immer mehr Geld streben, die nicht dankbar und zufrieden sind. Deren Ziel es nicht ist, etwas Gewisses zu erreichen. So im Sinne, ich spare jetzt, damit ich in den Urlaub fahren kann. Oder damit ich meinen Kindern eine gute Ausbildung bezahlen kann. Sondern ich strebe immer nach dem Mehr. Wissen, Geld ist letztlich konzentrierte Macht. Geld für sich ist ein Stück Papier, heutzutage eine wertlose Münze oder eine Zahl in meinem Online-Banking-Programm. Tatsächlich ist Geld aber konzentrierte Macht. Geld kann bedeuten Arbeitsleistung, Geld kann bedeuten, ich bekomme Dinge, Geld kann bedeuten, Menschen tun das, was sie ohne Geld nicht tun würden. Manchmal nennt sich das Arbeit. Geld ist konzentrierte Macht. Ich kann Menschen und Dinge und vieles andere bewegen durch dieses Mittel, egal wie es nun äußerlich aussieht. Geld ist allerdings niemals ein Selbstzweck. Besitztümer sind niemals ein Selbstzweck. Und der Herr selbst warnt uns in diesem Abschnitt in Matthäus 6 davor, wenn ich mich am Geld und an den Dingen orientiere, dann hat das dramatische Folgen. In Vers 24 sagt er, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und auch das ist keine Stelle, die gegen das Besitztum und den Kapitalismus aufrufen will. Wir müssen einmal darauf hinweisen, es gibt eine sogenannte Befreiungstheologie. Das ist eine schlimme Verdrehung der biblischen Botschaft in einem sozialistisch-kommunistischen Sinne, die genau solche Stellen anführt, um zu belegen, Jesus wäre sowas wie ein verkappter Kommunist gewesen. Und nein, die Orientierung hier, wenn Geld mein Herr wird, dann wird es zum Problem. Verbietet die Bibel Fußball? Nein. Aber wenn Fußball mein Götze wird, dann wird es gefährlich. Und auch das könnten wir bei Mammon letztlich einsetzen. Du kannst nicht zwei Herren dienen, dein Lieblingsfußballverein und Gott. Wenn dein Lieblingsfußballverein auf die gleiche Ebene wie Gott gestellt wird, dann ist er ein Götze. Und dann musst du eine klare Entscheidung treffen. Du kannst nur einem Herrn dienen. Es geht nicht bei beiden. Im Gegensatz zu dem Lieblingsfußballverein, der ja viel mit Geschmack und Prägung und so weiter zu tun hat, ist Geld ultimativer. Geld kann jeden von uns reizen. Geld kann bei jedem von uns mächtig werden, weil es nicht festgelegt ist. Ich kann damit alles Mögliche machen. Und so kann ich es auch in jeder Art und Weise gut rechtfertigen, dass ich doch viel Geld anhäufe, weil ich ja etwas Gutes mitmachen will. Aber nochmal, Jakobus deutet ganz klar darauf hin, es geht hier um die Herzenshaltung. Wenn dir viel anvertraut ist, hast du eine große Verantwortung. Aber wenn du immer nach diesen zeitlich begrenzten Schätzen strebst, nach der neuen Zahl auf deinem Bankkonto, nach dem neuen Auto, wo die Plakette sehr, sehr wichtig ist und 50% des Kaufpreises ausmacht, wo du immer nach dem Plus X strebst. Vorsicht, prüfe, wer dein Herr ist. Was ist das Elend, was über die Reichen kommt, die Jakobus hier anspricht? Also Menschen innerhalb der Gemeinden, die wohlhabend sind. Er sagt, es ist verfaulter Reichtum, es ist, eure Kleider werden vom Mottenfraß zerfressen, Gold und Silber verrostet. Und dieser Rost wird Zeugnis gegen euch ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr zieht Gericht auf euch. Er macht ziemlich deutlich, ihr dient gerade einem anderen Herrn. Ihr dient dem Geld. Wir haben eine große Bewegung innerhalb der, wenn wir es so nennen wollen, christlichen Szene, die uns auch deutlich macht, Jesus wolle, dass es vor allem uns äußerlich gut geht. Also, dass wir gesund sind körperlich, aber vor allem, dass wir auch finanziellen Wohlstand haben. Und ich darf das mal so zeugnishaft berichten. Mein Großcousin hat eine ganze Zeit in Nordnigeria gelebt. Und er erzählte, beziehungsweise meinte zu mir, du solltest Prosperity Preacher werden in Nordnigeria. Ein Jahr bis zum Private Jet. Also du solltest Wohlstandsevangeliumsprediger werden in Nordnigeria. Ein Jahr und dann hast du ein Privatjet. Meinte, ja, die Leute haben dort nichts zu essen, aber die letzten Münzen, die sie haben, geben sie in solche Wohlstandsevangeliums Gemeinden, in Anführungszeichen, in der Hoffnung, dass sie dadurch reich werden. Also es ist wie Lotterie spielen, sagt er. Und das letzte Geld, was sie noch haben, anstatt ihre Familien zu versorgen, gehen sie in diese Sekten und lassen sich davon überzeugen, wenn sie jetzt ihr Geld abgeben, werden sie wohlhabend. Da sehen wir, Menschen werden verwirrt und verführt und es wird ihnen ein neuer Gott vorgesetzt. Geld. Jesus ist nicht mehr der Gott, sondern so mehr der Geldausgeber, der Finanzverteiler, der Reichmacher. Ihr habt falsch investiert. Das sagt Jakobus hier den Reichen. Ihr habt falsch investiert. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Euer Fokus war nicht auf euren Herrn, denn er ist gar nicht euer Herr. Euer Fokus war nicht darauf, dass euer Herr wiederkommt. Euer Fokus war nicht auf den Dienst. Euer Fokus war nicht darauf, Gott zu ehren und ihn groß zu machen, sondern euch selbst zu ehren, eure persönliche Macht immer weiter auszubauen, in völliger Unweisheit. Der Herr kommt wieder. Was macht ihr? Ihr verprasst das, was ihr habt, nämlich das Wertvollste, eure Zeit und euer Herzblut. Verprasst ihr in diese Dinge, die doch sowieso verrosten und vergammeln, die keinen Bestand haben auf Dauer, die ihr zwar jetzt genießen dürftet, die Gott euch anvertraut, das ist kein Problem, aber ihr macht das zu eurem kleinen neuen Gott. Und das ist das Problem. Und dadurch bereitet ihr euch selbst Gericht. Jesus sagt in Lukas 12, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Das ist das Problem hier. Eine Sucht danach, dass es immer weiter vorangeht, dass es immer mehr werden muss. Wachstumsfanatismus. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Euer Leben liegt in Gottes Hand. Eure Zukunft ist bestimmt davon, wie euer Verhältnis zu Gott ist, nicht von euren finanziellen Möglichkeiten. Egal, ob ihr bettelarm seid, gefühlt oder tatsächlich, oder stinkestankereich, gefühlt oder tatsächlich, davon hängt eure Zukunft nicht wirklich ab. Das ist nicht der entscheidende Faktor. Ja, als Weltmenschen ist das normal, dass du so denkst. Aber wenn du zur Gemeinde Jesu gehörst, dann solltest du weiser sein. Und nach diesem Satz aus Lukas 12 erzählt Jesus ein Gleichnis. Das Feld eines reichen Mannes hat viel Frucht getragen und überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Also sowohl unser Herr als auch Jakobus warnen vor dieser Ausrichtung im Leben. Und das kann ich machen mit einer Handvoll Münzen, kann ich habsüchtig sein. Und ich kann es mit einem dicken Bankkonto. Ich kann, während ich von Sozialleistungen lebe, alles darin investieren, reich zu werden äußerlich. Und ich kann es, wenn ich im Verhältnis zu anderen schon sehr reich bin. Eine Frau in ihren 90er Jahren, also nicht geboren in den 90ern, sondern in ihren 90er Lebensjahren, investiert ein Dreiviertel ihrer Rente in Lotterietickets, weil sie sich vorgenommen hat, Millionärin zu werden, solange sie hier auf Erden ist. Das ist keine Fantasiegeschichte aus unserem direkten Umfeld. Genau das hier ist letztlich gemeint. Vorsicht, Vorsicht mit dem Streben nach diesem Geld, auf dem du dich ausruhst, und wo du glaubst, dass es deine Seele nährt, wo du glaubst, dass es dir eine Zukunft sichert. Vorsicht damit. Freu dich über das, was du jetzt hast. Freu dich über das, was du kriegst. Aber orientiere nicht dein Leben danach. Nochmal, es hat keinen Bestand. Du nimmst nichts mit. Es wird dich nie glücklich machen. Ja, nochmal, Gott schenkt dir vieles, was du wirklich genießen kannst, was für diesen Moment schön ist. Und nochmal, denk wieder daran, wie reich wir beschenkt sind, auch in den äußerlichen Dingen. Ja, wir dürfen das genießen, aber es hat keinen Ewigkeitswert. Das ist alles irgendwann weg. Das wird alles verrotten und verbrennen. Das gehört mit dazu. Und wenn es nicht die großen Dinge sind, nach denen wir streben, also wenn es nicht die Millionen sind, nicht die teure Armbanduhr, ist es vielleicht etwas, was wir besonders gern haben. Dinge, die wir sammeln, aufeinander reihen, unsere kleinen Kostbarkeiten, und wir bauen unsere kleinen Götzenaltäre auf. Und Gott macht uns klar, das ganze Zeug, was du da anhäufst, egal wie objektiv oder subjektiv wertvoll oder nicht wertvoll, all das ist irgendwann weg. Dein ganzes Gerümpel fliegt auf den Sperrmüll irgendwann. Es hat keinen Bestand. Das darf nicht die Hauptsache deines Lebens werden. Damit verunehrst du Gott. Du verunehrst Gott damit, wenn das zum Mittelpunkt deines Lebens wird, weil es Gottes Stellung einnimmt. Gefährlich. Besitz und die Herzenshaltung. Das war unser erster Punkt. Besitz und die Herzenshaltung. Vorsicht mit einer habsüchtigen Herzenshaltung. Gott nimmt das wirklich ernst. Gott ist es nicht egal, worein du dich und alles, was du hast, investiert. Es ist ihm nicht egal. Er nimmt das ernst, weil er nimmt dich ernst und er nimmt mich ernst. Und Gott fügt keine schlechten Ausreden ein. Naja, das hat sie nicht so gemeint und er hat das auch, das ist halt, naja, verlockend mit dem Geld. Nein, Gott nimmt uns einfach so ernst. Er sagt, Vorsicht damit und ich werde dich auch dementsprechend bewerten. Dein Handeln und dein Denken. Dann thematisiert hier Jakobus einen weiteren Punkt, nämlich Besitz und seine Quellen. Das ist Vers 4. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist. Er schreit und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Herrscharen zu Ohren gekommen. Also es ist nicht egal, woher wir unsere Besitztümer haben. Es ist nicht egal. Und hier das Beispiel, was Jakobus anführt, ist ein Arbeitgeber, der seinen Arbeitnehmer um ihren Lohn prellt. Es ist eine Ungerechtigkeit. Und Vorsicht, auch das müssen wir nochmal kurz durchdefinieren, Ungerechtigkeit in Augen Gottes. Ungerechtigkeit ist ein Schlagwort fragwürdiger Politik, auch von links nach rechts. Ungerecht, weil Gott sagt, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Auch da wieder, Besitztum wird geehrt. Ja, du arbeitest, dann sollst du auch Lohn für kriegen. Das ist normal. Und da hast du auch einen Anspruch drauf. Das ist korrekt. Und hier sind Reiche benannt, die beispielsweise ihre Arbeiter nicht korrekt bezahlen oder gar nicht bezahlen. Oder sie versuchen, Stille zu halten, um vielleicht später den Lohn zu zahlen. Die in schlechter Art und Weise sich bereichern. Und auch da können Sie sagen, naja gut, wer von uns ist schon Arbeitgeber, sind relativ wenige. Können wir abhaken, nächster Vers bitte. Aber lasst uns noch einen Moment verweilen hier. Gott möchte, dass wir mit der Quelle unseres Besitzes sauber umgehen. Letztlich ist er sogar die Quelle. Aber woher holen wir uns die materielle Bereicherung? Gehen wir arbeiten? Gehen wir anständig mit unserem Arbeitgeber um? Betrügen wir ihn nicht? Also klassisch, wir benutzen unsere Arbeitszeit für unseren Privatkrams. Damit betrügen wir unseren Arbeitgeber. Auch so rum kann es gehen. Und wir müssen uns auch die Frage stellen, wo machen wir ein gutes Geschäft und wo beuten wir tatsächlich einen raus? Also, ist die Quelle unserer Finanzen sauber? Verdienen wir unser Geld damit, dass es anderen Menschen schlecht geht? Das geht durchaus. Und da brauchen wir nicht auf den hochstilisierten, bösen Börsenmakler zeigen, der mit Nahrungsmitteln spekuliert. Nein, das können wir viel einfacher. Nehme ich ein gutes Angebot an, was jemand aus Not machen muss, zu meinem Vorteil? Oder sage ich, okay, du bist in der Not, ich komme dir sogar noch etwas entgegen, weil ich möchte das korrekt haben. Verkaufe ich mein Auto, wo ich weiß, dass es schwer beschädigt ist, unter dem Motto, gekauft wie gesehen, aber wir müssen es auch ein bisschen schnell machen, wenn Sie das Angebot noch mitnehmen wollen, dann müssen wir jetzt mal einen Vertrag unterschreiben. Bereichere ich mich da illegitim? Ja, das mache ich. Gott führt immer wieder an in seinem Wort, dass er von uns erwartet, auch in Geschäftsdingen, dass wir sauber sind, dass wir nicht mit zweierlei Maß messen, dass wir nicht Dinge zurückhalten, die anderen zustehen, dass wir ehrlich und offen damit umgehen, auch wenn es für uns von Nachteil ist finanziell. Und wie gesagt, auch das gehört dazu, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und auch wenn wir keine Arbeitgeber sind, können wir davon profitieren, dass jemand nicht den Lohn bekommt, den er verdient. Und das sind unsere Entscheidungen. Nochmal, wir haben so einen Wohlstand, es sind immer unsere Entscheidungen, ob wir dieses extra Plus noch mitnehmen, zulasten eines anderen. Und nochmal, es ist auch nicht nur von oben nach unten. Auch wir können genauso unseren Arbeitgeber betrügen, unseren Kollegen betrügen um seine Pause oder um seine Bonuszahlung oder zu unserem Vorteil. Auch hier dürfen wir uns mit in die Kritik hineingenommen fühlen. Gott schaut da drauf. Das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Herrscher zu Ohren gekommen. Also diese geprellten Arbeiter rufen zu Gott und sagen, bitte hilf uns, wir werden hier ausgebeutet und betrogen. Wir haben einen fairen Lohn ausgemacht und bekommen ihn nicht. Oder wir haben einen Stichtag, einen Zahltag ausgemacht und es ist kein Geld da. Wir haben Not, bitte sprich du Recht für uns. Und das tut Gott. Gott spricht Recht. Also, die Quelle unseres Besitzes ist eine wichtige Frage. Und auch da sollten wir überlegen, womit wollen wir, sollen wir Geld verdienen? Auch das ist noch eine wichtige Frage. Das ist nicht das Hauptthema hier. Aber gibt es gute und schlechte Berufe? Ja, gibt es. Ich habe keine Liste anzubieten. Aber es gibt Tätigkeiten, wo wir als Frucht nur dafür sorgen, zum Beispiel, dass Menschen vor Daddelmaschinen sitzen und ihre Lebenszeit, Entschuldigung, wenn ich das so sage, die Toilette runterspülen. Wir können unsere Arbeitskraft da rein investieren, damit Geld verdienen, dass andere Menschen in Süchte verfallen, weil wir Dinge produzieren, die vor allem für eine Suchtkarriere wichtig sind. Das können wir alles ganz legal machen, aber es wäre nicht gut. Es wäre nicht segensreich. Wir können unser Geld damit verdienen, dass wir Menschen dazu anleiten, in Oberflächlichkeit zu leben. Da sollten wir sagen, gerade wo wir doch die Möglichkeit haben, lasst uns einen Beruf wählen, wo wir auch mit unserem Beruf ein gutes Zeugnis sein können, wo wir Gutes tun können, wo wir eine gute, in diesem Sinne saubere Quelle für unsere Besitztümer haben, für unseren Wohlstand haben. Und es ist schön, dass die Bibel uns eben halt nicht diese Berufeliste aufführt. Du darfst nur Tischler werden oder Landwirt, das ist sauber, alles Moderne ist schlecht. Oder mach irgendwelche kleinen Arbeiten, das ist ehrvoll. Oben in der Chefetage, das ist was ganz Schlechtes. Sowas sagt die Bibel überhaupt gar nicht. Aber lasst uns auch darüber nachdenken, was sind Tätigkeiten, mit denen wir Gott ehren, wo wir ein gutes Zeugnis sein können? Und was sind Tätigkeiten, womit wir Gott tatsächlich nicht ehren können, weil wir Schlechtes befördern? Das gibt es auf jeden Fall. Aber vor allem sollen wir ehrlich sein. Wir sollen ehrlich und korrekt sein und Gott mischt sich da ein. Gott ist es nicht egal. Und wir haben das an dem Beispiel gesehen, im Lesungstext in Jakobus, wo die Israeliten einander ausbeuten, die Juden einander ausbeuten. Die einen haben Vorteil daran, dass die anderen zurückkommen, dass die anderen in finanzieller Not sind, dass die anderen was geliehen brauchen und nicht zurückzahlen können. Und sie werden immer reicher und den anderen geht es immer schlechter. Und da sind sogar Volksgenossen. Und Nehemia muss aufräumen mit diesem Problem. Nicht nur, weil es das Volk spaltet, weil es Streit im Volk bringt. Und das ist natürlich auch schlecht gegenüber den Feinden Israels. Nein, sondern weil Gott damit verunehrt wird. Wo seine Leute einander ausbeuten und verklagen, einander kaputt machen, nur weil sie es können und weil es ihnen jetzt zum Vorteil ist, kurzfristig. Da schweigt Gott nicht. Und hier beauftragt er Nehemia, hier aufzuräumen. Und er nimmt ihnen diesen Eid ab. Das ist jetzt gestrichen. Nein, es ist nicht die große Umverteilung. Aber ihr bereichert euch am Elend eurer Hausgenossen. Schämt euch. Wir machen jetzt einen großen Strich drunter. Und ich nehme euch vor Gott einen Eid ab, dass das hiermit geklärt ist. Dass ihr sie nicht weiter auspresst, nur weil ihr es könntet. Und sie gehen diese Verzichterklärung ein. Sie haben doch sauber das Geld geliehen, müsste man sagen. Sie haben die ja nicht grundsätzlich betrogen. Nein, aber sie haben von dem Leid der anderen profitiert. Und hier sehen wir, dass Gott noch etwas mehr von uns möchte, als nur, naja, das war halt vertragsgerecht. Dass wir mit all dem, was wir tun, Gott ehren sollen. Dass wir ein Zeugnis sind mit all dem, was wir tun. Selbst sagen, ich trete von einem Recht zurück, weil ein anderer deswegen sonst leiden würde und Schaden hat. Und ich möchte ein gutes Zeugnis sein und meinem Nächsten Liebe zeigen und damit Gott Ehre geben. Und ich trete sogar von einem Recht zurück. Das ist das, was wir in Nehemia gesehen haben. Und das ist das, wovor Jakobus hier so scharf warnt. Die Ungerechtigkeit, schlechte Quellen. Und dann, als dritten und letzten Punkt, spricht er hier an, Besitz und sein Einsatz. Was machen wir mit dem, was wir bekommen haben? Ja, nochmal, wir sehen, Gott vertraut uns manchmal sehr viel äußerlich an. Viel mehr, als uns oft bewusst ist. Und in Jakobus 5 sagt er, ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet. Er hat euch nicht widerstanden. Was machst du mit deinem Geld und allem, was mit dem Geld gleichzustellen ist? Was machst du damit? Was mache ich damit? Worein investieren wir? Die Kritik hier ist wieder keine asketische. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt. Nein, die Bibel macht deutlich nochmal, wir dürfen die Dinge genießen. Wir dürfen gutes Essen genießen, wir dürfen gute Getränke und auch guten Wein genießen. Gott hat den Wein gemacht, um das Herz des Menschen zu erfreuen, sagen uns die Psalme. Ja, das dürfen wir alles genießen. Wir dürfen auch genießen, dass wir mobil sind, dass wir uns anziehen können, dass wir uns oft waschen können. All das dürfen wir völlig genießen. Aber wieder das Problem, die Herzenshaltung. Worum geht es bei ihnen? Es geht nur um sie selbst. Es geht um ein Investment in den Moment. Sie nehmen das, was Gott ihnen gegeben hat. Wir haben es im Buch Prediger gehört. Gott gibt einen Wohlstand, Gott gibt Reichtum, Gott gibt auch die Finanzen. Er gibt es, auch wenn wir für arbeiten. Und sagt, handle in meinem Sinne. Wenn du zu mir gehörst, hast du die Verantwortung, mit dem Geld und allen anderen Dingen in meinem Sinne umzugehen. Wir werden vom Besitzer umgestuft in einen Verwalter. Und was machen sie hier? Sie gebrauchen alles für sich selbst. Und alles nur für den Moment. Alles nur für die große Party, für das große Essen, bis nichts mehr reingeht und noch ein bisschen weiter. Wellness bis zum Abwinken, darum geht es ihnen nur. Nicht, dass sie sich mal was gönnen. Nicht, dass sie mal wieder auftanken. Nicht, dass sie aber auch gestärkt werden, auch rein körperlich. Nein. Sondern es geht nur um sie selbst. Sie leben mit ihrem Geld wie die Heiden. Sie leben mit ihrem Geld wie die Heiden. Ohne Gott, welch mit dem Geld? Welch mit dem Geld? Wer weiß, wie lange ich es noch ausgeben kann? Das ist klug. Wenn ich ohne Gott lebe, ist das klug. Geld, weg mit dir, ich will doch jetzt genießen. Wer weiß, ob ich morgen noch lebe? Seien wir realistisch. Ob ich übermorgen noch lebe? Ich weiß es nicht. Vielleicht schon. Aber lass uns den Tag heute genießen. Lass uns feiern, lass uns trinken. Das ist gut investiert. Aber wenn ich unter Gottes Gnade lebe, dann brauche ich den Ewigkeitsblick. Dann brauche ich eine langfristige Perspektive. Muss ich überlegen, diese Zeit, die Gott mir jetzt anvertraut, dieses Geld, was Gott mir jetzt anvertraut, wie kann ich das mit Ewigkeitswert investieren? Wie geht das? Wie investiere ich mit Ewigkeitswert? Ganz klassisch, ich kann zum Beispiel in die Gemeinde investieren. Nicht nur finanziell, sondern auch mit Zeit. Ich kann investieren in den Missionsauftrag, indem ich Menschen dabei unterstütze, mit Gebet, mit Zeit, mit praktischer Hilfe und auch mit Finanzen. Aber indem ich auch persönlich der evangelistischen Aufgabe nachkomme und sage, ich habe so viel zu tun, ich weiß gar nicht, wann ich evangelistisch handeln soll. Ja, Moment. Du bist nicht gezwungen, deine Zeit, dein Geld so zu investieren oder deine Zeit zu investieren, dass noch mehr Geld bei rauskommt. Aber wenn dir für sowas Wichtiges keine Zeit bleibt, investier mal um. Verlagere dein Investment dringend. Investier in das geistliche Wachstum deiner Familie. Auch mit Zeit und Geld. Wir wissen, Geld ist, gerade wenn es um geistliche Dinge geht, ein viel gescholtenes und unbeliebtes Thema. In unserer Ausbildung beim IBTC haben wir über mehrere Termine dieses Thema aufgemacht und es war sehr bereichernd. Unser Lehrer hat uns darauf hingewiesen, überlegt mal, was wäre auch durch finanzielle Mittel möglich in all den Gemeinden, die ihr kennt, wenn wir unsere Spenden abgeben, also wenn wir sagen, wenn ich spende an die Gemeinde oder ans Missionswerk, ist es abgegeben. Ich habe es Gott wieder zurückgegeben und er handelt damit. Was für riesige Möglichkeiten gäbe es, Geschwister, Gemeindeglieder, Leiter auszubilden, weiter zu prägen, im Wort noch besser zu unterweisen, die Kinderstunde noch mehr zu bereichern, den Jugendkreis noch mehr zu bereichern, nicht durch schicke Sofas und neue Maltafeln, sondern auch gerade inhaltlich. Und auch da müssen wir dran denken, wenn wir geistlich investieren, was bedeutet geistlich investieren? Wir stehen gerade vor der Raumfrage. Wir stehen gerade davor, dass wir in absehbarer Zeit viel Geld investieren müssen, und wir gespannt sind, wo Gott es herholt. Ganz praktisch. Das ist klassisch äußerliche Investition. Und sie ist jetzt irgendwie dran, weil wir müssen hier bald raus aus diesen Räumlichkeiten. Und wir müssen irgendwie investieren, damit es andere Räumlichkeiten gibt. So sieht es wahrscheinlich aus. Und zugleich ist so ein schickes Gemeindehaus, was Gott uns vielleicht zudenkt, immer natürlich auch eine große Gefahr. Weil wir denken, jetzt haben wir geistig investiert. Wir haben jetzt dieses Gemeindehaus und es ist schön ausgestattet. Es hat nicht so einen Fußboden wie hier. Und es hat eine neue Küche und es ist toll ausgestattet. Und wir freuen uns, wir dürfen dankbar sein. Und dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht aus dem Blick verlieren, geistliches Investment geht weitaus weiter. Klar brauchen wir Räumlichkeiten, das ist wichtig, das ist eine Notwendigkeit. Aber wie viele Gemeinden werden faul und träge und stolz darauf, dass sie 100.000 oder Millionen in ihr Gebäude investiert haben und investieren nicht weiter in Inhalte, investieren nicht weiter in Unterweisung, investieren in hübsche Verpackung, an Gebäude, an einem Chor, an schönen Gewändern, aber so wenig in die Wahrheit. Lasst uns mehr investieren in Inhalte. Noch mehr. Liebe Geschwister, von einer unserer Außenstellen berichteten, als sie das erste Mal hier waren, hatten sie schon einige Male die Predigten gehört von hier und waren sehr, sehr angetan und wollten sich das dann anschauen und meinten, sie waren ganz begeistert, als sie in die Räumlichkeiten reinkamen. Sorry, warum? Hat man gleich gesehen, ihr investiert alles in Inhalte. Aber trotzdem sollten wir uns darauf nicht ausruhen. Es ist wunderschön, es ist ein tolles Zeugnis, was wir da bekommen. Aber darauf sollten wir uns wirklich nicht ausruhen. Ja, auch wenn wir jetzt in äußerliche Dinge investieren müssen in den nächsten Monaten, das ist ziemlich sicher, müssen wir darauf achten, wir sollen in Inhalte investieren. Egal welches Gebäude, es wird irgendwann abgerissen. Es wird irgendwann nicht mehr sein. In der Ewigkeit wird auch das neue Gemeindehaus nicht existieren. Da können wir uns ziemlich sicher sein. Egal wie toll und schön und neu und praktisch das alles ist. Aber das, was wir inhaltlich jetzt investieren, da wo wir überlegen, wie können wir die Kinder noch besser unterweisen, wie zum Beispiel jetzt mit dem neuen Kindermaterial. Wie können wir die Eltern noch besser zurüsten, dass sie ihre Kinder mit an die Hand nehmen. Wie können wir den Jugendlichen noch mehr klar machen, was sagt Gottes Wort auch für dein Leben und wie spricht er bei dir hinein und was hat das für Bedeutung und sagt das anderen Menschen weiter, wenn du es verstanden und angenommen hast. Alle Investitionen in unsere Senioren, in unsere Familien, dass sie Gottes Wort besser verstehen, besser anwenden können, besser weitersagen können. Das hat Ewigkeitswert. Das ist was anderes, als wenn wir uns hier dem Genuss hingeben. Und nochmal, der Genuss bedeutet nicht immer fettes Essen und zu viel Alkohol. Das ist so ein klassisches Bild, das ist ein Klischee. Ja, das gehört auch mit dazu. Dass wir uns immer voll fressen und uns besaufen. Ja, das ist so der Klassiker. Aber es kann auch bedeuten, dass wir äußerlich wunderbar fromm sind in unserem ganz toll geklinkerten Bethaus. Und ganz schicke, toll gepolsterte Bänke haben und eine super Mikrofonanlage und alles ist wunderschön, aber es ist letztlich genau das Gleiche. Wir sind die Reichen, wir gehen mit Gottes Besitztümern in einer schlechten Art und Weise um. Falsches Investment. Nochmal, wir gehören zu den reichsten Menschen aller Zeiten. Selbst wenn wir zu den Ärmsten in Deutschland gehören, gehören wir zu den reichsten Menschen aller Zeiten. Übrigens auch, was die Zeit betrifft, nicht nur was die Finanzen betrifft. Kaum eine Generation hatte so viel Freizeit, ist auch ein besonderer Begriff, wie wir. Auch das ist ein Reichtum. Und jetzt die Frage, wie investierst du das? Und ich möchte uns wirklich dazu einladen, dass wir das überprüfen, dass wir diesen Sonntag gebrauchen, auch für ein schönes Kaffee trinken und für schöne Gemeinschaft miteinander und vielleicht noch einen schönen Ausflug. Ja, aber auch darüber nachzudenken, wie kann ich das, was Gott mir anvertraut, besser investieren als bisher? Wie kann ich noch zielgerichteter das fördern, was Gott ehrt? Wir haben eben einige Beispiele gehört. Das waren jetzt Gemeindebeispiele, aber es geht auch darüber hinaus. Für was gebe ich meine Zeit? Für was gebe ich mein Geld? Das sind die Kernfragen. Und wenn wir ehrlich sind, da ist bei fast jedem wahrscheinlich noch Luft nach oben. Und auch da, Gott nimmt es sehr ernst. Er sagt, du bist ein schlechter Verwalter. Du hast in den letzten Tagen, hast du nur gefeiert und es ging nur um dich. Es war wie früher, als du ohne mich gelebt hast. Es ging nur um dich. Du hast nur dir Schönes geschenkt, aber auch nur für den Moment. Dinge, die nicht haltbar sind. Du hast investiert wie ein Narr. Und das mit meinem Geld, sagt Gott. Und du hast, das ist dieses krasse Wort aus Vers 6, ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet, er hat euch nicht widerstanden. Du richtest Schaden damit an. Schaden bei Gott, aber Schaden auch bei deinen Mitmenschen. Geh weise um mit diesem vielen, was Gott dir anvertraut. Es wird über einen bekannten Missionar berichtet, dass ihm gesagt wurde, sein Haus würde in Flammen stehen. Und er bewegte sich schnell nach Hause und sah die Trümmer seines Heims und fiel angeblich auf die Knie, wir wollen das mal so glauben, und dankte Gott und sagt, Herr, danke, dass du mir diese ganze Verantwortung abgenommen hast. Fällt mir eine Last von den Schultern. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das so ehrlich machen könnte wie der Bruder. oder dass von ihm berichtet wird. Aber letztlich, das ist Weisheit. Denn all diese großen Dinge, die Gott uns anvertraut, sollen wir gut verwalten. Das ist eine große Verantwortung. Habe ich eine große, lange Zahl auf meinem Bankkonto, ist das eine große, lange Verantwortung. Habe ich ein schönes, neues Auto vor der Tür, ist das eine große Verantwortung. Habe ich nicht nur eine kleine Wohnung, sondern eine große Wohnung oder ein großes Haus, ist eine große Verantwortung. Gott sagt, deck das für mich ein. Mach das damit, was mich ehrt. Ja, auch das Schöne für dich, aber vor allem das, was mich ehrt. Das, wofür du vor allem auch mir danken kannst. Für welches Investment kannst du Gott im übertragenen Sinne natürlich in die Augen schauen und sagen, Herr, danke, dass ich das kaufen durfte, das machen durfte. Ich möchte und hoffe, dass du dadurch geehrt wirst. Also, wir fassen zusammen. Jakobus spricht ein derbes Wort. Er spricht krasse Worte, sehr deutlich, sehr ernsthaft. So wie wir es von Jakobus übrigens auch sonst kennen. Also, ich möchte Sie wirklich einladen, studieren Sie mal den Jakobusbrief. Es ist ein echter Segen und sehr viel schöner Klartext, aber auch sehr viel ernüchternder Klartext für uns. Und er sagt, wenn du viel Eigentum hast, wenn du viel Besitz hast, trägst du eine Verantwortung. Und Gott schaut auf dein Herz, es geht um deine Herzenshaltung. Er nimmt die sehr, sehr ernst und du ziehst Schuld auf dich, wenn du diese Dinge in den Mittelpunkt stellst. Er sagt, es ist nicht egal, wo dein Krams herkommt. Es ist nicht egal, wie du dein Geld verdienst oder wie du dich bereicherst. Es ist nicht egal. Prüf das vor Gott. Gott möchte, dass du rechtschaffen bist, dass du ehrlich und barmherzig bist. Handel auch so in allen Dingen, wo es um Besitz und Finanzen geht. Und Gott sagt, es ist nicht egal, was du machst. Du darfst genießen und es darf dir gut gehen. Du sollst dankbar dafür sein. Und investiere die Dinge, die Gott dir gibt, in sein Reich, in seine Gemeinde, in die Ausbreitung seines Wortes, in die Zurüstung der Geschwister. Erbarm dich damit über Bedürftige und über Notleidende. Wem viel anvertraut ist, von dem wird viel gefordert werden, sagt unser Herr. Amen. Oh Herr, bitte mach uns wirklich weise, dass wir damit klug umgehen in dieser Zeit von so viel Wohlstand, Besitz und äußerer Sorgenlosigkeit. Herr, mach uns neu deutlich, was wir alles haben, dass wir dankbar sind und dass wir ganz bewusst damit umgehen, dass wir dich mit all dem ehren, auch mit allen äußeren Dingen, Herr. Und danke, dass du uns einen viel größeren Reichtum noch geschenkt hast, Herr, indem du uns erlöst hast, indem du uns freigekauft hast, indem du uns zu deinen Kindern gemacht hast. Herr, das ist unendlich mal viel größer und schöner und wichtiger als diese begrenzten und weltlichen Dinge. Aber Herr, danke, dass du uns jetzt und hier schon mit solch schönen Dingen segnest und versorgst. Herr, bitte bewahr uns davor, dass wir diese Dinge festhalten. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.